Es war vor gut 40 Jahren, als ich meine erste Bibelstunde halten durfte. Und der Text dazu war der aus dem Johannesevangelium im Kapitel 4, jener mit der Samariterin. So ist er ja uns allen bekannt. Und ich möchte ihn zu Beginn noch einmal lesen, weil ich in all diesen Jahren immer wieder herangeführt wurde an diesen Text, wie es ja allgemein ist im Glaubensleben, dass man von diesen Worten des Herrn nicht loskommt, sondern immer tiefer geführt und erfahren wird damit. Als da steht, als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie bittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis in das ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu dem Herrn: Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir. Es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner: Was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss! Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander: Hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Soweit bis hierher. Der Text beginnt, als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes. Da steht 2 Verse weiter, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Wo dann im weiteren Versen steht, nach den 2 Tagen, die er dann dort geblieben war bei den Samaritanern, auf ihr Bitten hin, zog er fort und ging nach Galiläa, denn Jesus selbst bezeugte, dass ein Prophet in seinem Vaterland nicht geachtet wird. Er geht dort weg, wo bekannt wird, dass er Gutes tut, dass er mehr Jünger macht. Er verlässt Judäa und geht wieder nach Galiläa, wo er nichts gilt. Und schon das ist ein großer Unterschied zu der heutigen Gepflogenheit. Wenn man in Gemeinden gefragt wurde bis zu dieser jetzigen Zeit: Wie viel seid ihr denn? Und man konnte eine Zahl sagen. Und nachdem ich diese Bibelstunde gehalten hatte, damals war mir klar, dass ich niemals die Menschen zählen würde, die in dem Raum sind, so klein der Raum war oder so groß der Saal war, in dem wir etwas machen durften, das des Herrn ist. Und dass wir niemals gesagt haben: Kommt zu uns, bei uns ist es schön, bei uns ist es gut, bei uns ist es geistlich gut. Wir haben uns immer darauf verlassen und ich habe mich immer darauf verlassen, dass der Herr zuteilt, wie er hier sitzt. Aber der Herr, über ihn steht, er musste aber durch Samaria reisen. Menschlich gesehen musste er nicht, denn nahezu alle Juden reisten durchs Jordantal, wenn sie von Jerusalem nach Galiläa gingen, um nicht anzustreifen an den Samaritanern. Da spuckte man aus als Jude. Man verachtete dieses Mischvolk mit seiner Religion, mit seiner Herkunft. Aber Jesus steht, er musste aber durch Samaria reisen. Und er musste wirklich, denn am Ende unseres vorgelesenen Textes steht: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Wie dann auch in Epheser 2,10 steht: Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, von der gleichen Art, zu guten Werken, die Gott zuvor zubereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Er musste aber durch Samaria reisen, und da kommt er in eine Stadt Samarias genannt Sichar, vormals Sichem, nach dem Sohn Hemurs benannt, heute Nablus, eine Stadt, ein Ort, eine Gegend, extrem geschichtsträchtig. Auf der einen Seite der Berg Garizim, auf der anderen Seite der Berg Ebal. Auf dem Berg Garizim wurde dem Volk der Segen verkündigt zu Josuas Zeiten, der 2-mal dort war, zuletzt am Ende seines Lebens hier. Gegenüber auf dem Berg Ebal wurde der Fluch dem Volk verkündigt. Dazwischen liegt Sichem. Wer dort wohnt, wohnt in einem geschichtsträchtigen Ort, wie viele. Auch bei uns, ich wohne hier in Linz in Österreich, einer Lieblingsstadt Hitlers, einer Stadt, in der um 1730 Maria Theresia, die Kaiserin, sämtliche Gläubigen, die sie erwischte, aus ganz Österreich, von Kärnten, Tirol, Oberösterreich, verschifft wurden nach Rumänien. Sichem, ein geschichtsträchtiger Ort sondergleichen. Wir kennen das aus der Geschichte Jakobs. Im 34. Kapitel des ersten Buchs Mose geschieht diese Sache mit Dinah, die von Sichem, dem Sohn Hemurs, begehrt wird, nachdem er ihr Gewalt angetan hatte und die beiden mörderischen Schwerter unter den Söhnen Jakobs, Simeon und Levi, sorgen dafür, dass alle aus dieser Sippe ausgerottet werden, was Jakob dann auch in seinen Segenssprüchen extra sagt: Meine Seele komme nicht in ihren Rat. Drei Kapitel weiter lesen wir die Stelle, wo Josef seine Brüder suchen soll auf Geheiß seines Vaters mit seinem schönen Rock, weil sie in Sichem die Schafe weiden. Er findet sie dort nicht, aber 30 Kilometer weiter, die er noch gehen muss, findet er sie in Dothan, ein Stück weit nördlich. Sichem, das ist ein Ort, der mir zu denken gibt. Denn auch ich komme ja immer wieder einmal an einem Ort vorbei, an einer Gegend, sei es mental, sei es geografisch, sei es psychologisch. Da war ich schon einmal. Da war etwas in meinem Leben. Und in meinem Leben war vieles, das nicht gut ist. Und da muss ich den Blick heben, nachdem ich den Kopf gesenkt habe vor dem Herrn. Weil mich dort vielleicht jeder Zaunpfahl kennt, jede Straße. Es gibt in diesem Leben Dinge, da wird man wieder zurückgeführt, wie Jakob ja auch dann von Sichem wieder nach Bethel geführt wird, wo die beste Bekehrung seines Lebens geschieht, wo er seiner Familie die Schmuckstücke abnimmt, die er dann unter der Terebinte vergräbt. In Sichem wohnte auch einer der 70 Söhne Gideons, der, den er von einer Nebenfrau hat, der Abimelech, der seine ganzen Brüder erschlagen hat. Sichem, ich meine, wir kennen uns jetzt aus. Es gibt Orte in unserem Leben, an die uns Gott zurückführt, vielleicht gereinigt, geläutert, mit einem anderen Blick und doch wissend, hier war etwas, was nie gut war. Der Herr Jesus scheut den Ort nicht, auch nicht in deinem und meinem Leben. Er setzt sich dort durstig an den Brunnen, wie er ja auch vom Kreuz gesagt hat, in einer ganz anderen Weise: mich dürstet. Und es hat ihn immer gedürstet, nach dir, nach mir. Er sitzt dort, er war müde von der Reise, lesen wir, setzte sich so, steht hier, an den Brunnen, müde. Es war um die 6. Stunde, es war um Mittag. In der ärgsten Hitze kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Und auch das steht auch nicht umsonst hier. Es ist anzunehmen, dass sie nicht unbedingt jeden Menschen treffen muss hier in diesem Ort. Sie hat 5 Männer gehabt, die Frau. Das sind 5 Ehesituationen oder wie man das nennen will. 5 Gemeinschaften mit Auf und Ab, mit Situationen, mit Stunden, mit Tagen, mit Nächten, mit Streiten, mit Auseinandersetzungen, aber auch vielleicht mit scheinbar glücklichen Stunden. Aber es hat nie hingehauen. Die Frau ist von daher zerstört, hat jetzt den 6. Mann und Jesus sagt, das ist nicht der deine. Und das ist dieser Frau bewusst. Die trifft dort auf Jesus, der ihr begegnet, der extra auf sie wartet in der Mittagshitze. An diesem geschichtsträchtigen Ort, an diesem sündenträchtigen Ort, an diesem mörderischen Ort, an diesem religiösen Ort, das sie ja dann hervorkehrt. Sie deutet wohl auf den Berg Garizim und sagt: Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort. Aber so weit sind wir ja noch nicht in diesem Text, sondern er sagt zu ihr: Gib mir zu trinken. Es steht in Jakobusbrief: Gott wirft nicht vor. Das ist ein Wort, das ich sehr lieb habe. Und bin bemüht, diese Wesensart Gottes als wiedergeborener Christ auch ausleben zu dürfen und nicht vorzuwerfen, auch keinem Enkel vorzuwerfen oder keinem meiner Kinder. Ich bin ja nicht da zum Vorwerfen, sondern als Vorbild und zum Erziehen. Ich bin ja nicht da, keinem anderen Christen etwas vorzuwerfen. Gott wirft nicht vor. Gott richtet. Das ist auch nicht mein Part. Gott richtet, aber er wirft nicht vor. Wer seine Bibel aufmerksam liest, bemerkt diesen Zug Gottes immer wieder: Er wirft nicht vor. Wenn du kommst, bußfertig, an deinem geschichts- und sündenträchtigen Ort, dann wirst du bemerken, er wirft nicht vor. Er nimmt mich wieder auf in wahrer Bußfertigkeit. Das weiß die Frau dort noch nicht. Er spricht nur zu ihr: gib mir zu trinken. Es verwundert einen, weil wir ja schon wissen, wenn hier jemand jemanden zu trinken gibt, dann eher ihr. Und das geschieht ja dann auch so. Sie wehrt sich im ersten Moment: Wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken? Sie weist ab, sie distanziert sich. Und Jesus sagt: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zum Herrn: Du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Jawohl, der Brunnen ist tief in sich, das wissen wir. Der Brunnen ist sehr tief, bis man hier auf Wasser kommt. Und man hat nicht das Gefühl, dass dieses Wasser gesund sein wird. Geschichtsträchtig, immer wieder vermischt mit Erinnerungen, mit jahrhundertelanger Tradition, mit sündenbeladener Erde. Ein Wasser, das nicht auf Dauer satt machen, sondern verurteilen wird, mir Probleme bereiten wird, wenn ich an jenem oder diesem Ort vorbeikomme, wenn ich an jenes oder dieses Jahr denke, wenn ich an jene oder diese Begegnung oder Gemeinschaft denke, in der ich gestanden bin und Schaden zugefügt habe anderen Menschen, durch mein ichhaftes Dasein. Denn was ist es, was alles passiert ist in Sichem, Abimelechs Sohn, Simeon und Levi? Es ist alles ichhaftig. Der Mensch hat hier agiert. Und dann sagt sie: Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Ja, Jakob hat auf die Geschichte mit der Dina hin, seine Kinder, seine Buben, die Brüder in Sichem, die Schafe weiden lassen und Josef zu ihnen hinausgeschickt, um zu sehen, wie es geht. Und dort haben sie den Josef ja dann verkauft, allerdings 30 Kilometer weiter. Das ist eine eigene Geschichte. Und trotzdem dort, wo im ersten Buch Mose die Sache über Josef losgeht, da heißt der erste Satz: Dies ist die Geschichte Jakobs, nicht Josefs. Ja, wir schleppen einiges mit aus der Kinderstube, wie auch der Herr Jesus zu Petrus sagt: Simon, Sohn des Jona. Warum erwähnt er seinen Vater? Es hängt viel zusammen mit unserer Geschichte, mit unserer Lebensführung seit den Kindheitstagen.
Sichem.
Das ist auch die Geschichte Jakobs.
Der Herr Jesus antwortet und spricht zu ihr: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Ja, wie wahr, wenn wir uns den Erinnerungen hingeben, wenn wir über die Erinnerungen reden, wenn wir zurückgehen in die Vergangenheit gedanklich, es wird uns wieder dürsten. Wir werden austrocknen innerlich, wenn wir in unserem Leben die Momente hervorkramen. Es gibt Leute, die leben förmlich davon, immer wieder hinzuweisen auf etwas, um auch wieder etwas anderen vorzuhalten und verstricken sich selber in diese Gedanken und kommen dann nie seinem Leben, es ist ein Dahinvegetieren im geistlichen Tod an solchen Orten.
Wie dem Konzentrationslager Mauthausen, in dem ich nicht nur einmal mit meinen Kindern war.
Nur um ihnen zu zeigen, solches sollte nie wieder passieren, wo jedem das Grausen kommt. Sichem. Immer wieder zurückzukehren an diesen Ort, davon sind wir in Christus befreit. Es wird uns immer wieder dürsten, wenn wir diese Orte aufsuchen in unserem Leben und uns erinnern an diesen und jenen Menschen, der uns dieses und jenes angetan hat und uns dabei sagen lassen müssen: Du warst selbst aber der Ärgste. Nein, Jesus sagt: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Es lebt.
Paulus spricht vom Übermaß der Gnade, vom Überübermaß der Gnade wortwörtlich. Wir finden im Psalm 23: Mein Becher fließt über. Und wir finden in der Offenbarung den Fluss, der ausgeht vom Thron Gottes und vom Thron des Lammes. überfließend, lebendig, hinein ins ewige Leben. Den Fluss, den wir anteilmäßig in uns haben dürfen, wenn wir von Jesu Wasser gespeist werden. Nicht indem wir zurückschauen, da wären wir ja nicht geschickt, im Reich Gottes den Pflug zu führen. Und der Pflug muss ja umdrehen, was uns bisher ausgemacht hat. Aber wenn wir zurückschauen, werden wir nicht pflügen. Dann werden wir in sichem bleiben. In unserem sichem. Zwischen Segen und Fluch. Und wer kennt das nicht? Dieses Aufstehen und Wiederfallen und Wiederaufstehen und Wiederfallen und Wiederaufstehen und Wiederfallen. Dieses Christentum, das keines ist. Nein, Jesus sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden. Eine Quelle, die quillt, lebendiges Wasser, das hat er ja vorher gesagt. Wenn du mich bitten würdest, ich würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau versteht nichts davon. Die kennt nur Sichem. Die kennt nur diesen Brunnen Jakobs. Die kennt nicht das lebendige Wasser und den, der vor ihr sitzt. Aber jetzt kommt eine Begegnung, die ihresgleichen sucht. Die Frau steigt jetzt ein mit ihrem Herzen und sagt, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Sie versteht Jesus falsch. Allerdings, sie reagiert richtig. So wie es ja auch wahrscheinlich in all unserem Leben war. Wir haben nicht viel verstanden. Aber durch Gottes Gnade durften wir dahingehend reagieren, dass wir gesagt haben, ja, Herr, ich brauche dich. Und dieses Ja hat eine Bewegung ausgelöst, hat eine Zeit ausgelöst, die ihresgleichen wieder sucht. Und dort, wo wir Ja gesagt haben zu unserem Herrn, hat es begonnen, dieses Wasser zu fließen, das er uns gibt durch sein Wort und seinen Geist und seine Lebensführung. Und jetzt kommt dieser Moment, der mich vor 40 Jahren so fasziniert hat. Wie Jesus lebendiges Wasser gibt. Sie sagt also, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Und im nächsten Vers steht, Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Peinlich, weh? Er greift ihr sofort an die wunde Stelle, er greift ihr ans Herz, er wirft nicht vor, er deutet aber auf den Umstand hin, der das Hauptproblem in ihrem Leben ist oder zu sein scheint. Weil manchmal können wir das nicht beurteilen, kaprizieren uns auf etwas, was eigentlich nicht das wahre Problem ist. Aber Jesus greift hin und jetzt geschieht, was immer geschieht, wenn ein Mensch bekehrt werden soll, wenn er vom Vater zum Sohn gezogen wird. Zuerst wird das Hauptproblem des Gewissens angesprochen. Das primäre Problem. Das mir sagt, weh mir, ich bin verloren. Ich habe nicht, was ich vor Gott haben sollte, weder die Gerechtigkeit noch die Stellung noch die Einstellung. Ich gehe verloren, für Zeit und Ewigkeit. Und genau dort greift Jesus beim Ersten hin. Später nach der Bekehrung kommen die anderen Dinge auf. Neid, Missgunst, Hader, Zorn und Zank und was alles sonst in dir ist. Streitsucht, Finanzen und das Übliche, die Ehre, das Ich und die sexuellen Dinge, wo wir noch hängen. Hier spricht er, geh hin und rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortet und spricht, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt zu ihr, da hast du recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht ein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Es ist interessant, was in dem Herzen der Frau vorgeht. Sie steigt jetzt weiter ein. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sie sieht sich erkannt, so erkannt, wie sie andere auch kennen, im Ort, im Dorf, in Sichem, wer weiß, wie sie sie nennen, es ist auch egal für uns. Aber sie sieht sich hier anders erkannt. Der Mann kennt die Zahl, sie hat ihn noch nie gesehen. Und doch kennt er die Zahl, kennt ihr Leben. Und wie er es gesagt hat, geht es ihr durchs Herz. Es sitzt. Wir kennen das auch, wenn der Herr durch sein Wort auf uns zukommt und sagt, du bist der Mann. dann weiß ich, jetzt kann ich nicht mehr nach links oder rechts ausweichen. Nicht zurück, nur mehr niederfallen und sagen, ja Herr, du hast recht. Und sie sagt hier, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und dann sagt sie, unsere Väter, sie weicht jetzt aufs Religiöse aus. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Sie weicht jetzt aufs Religiöse aus, ein Trend, den viele Menschen haben, die zur Bekehrung geführt werden. Wir haben hier eine katholische Tradition oder eine evangelische Tradition oder wir kommen aus einer gläubigen Familie. Wir wissen, ja, wir sagen, wir wissen, es wird gebetet, es gibt traditionelle Orte, wo man hingeht. Ich möchte mich gar nicht im Einzelnen verlieren hier, denn Jesus sagt dir gleich darauf, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Wir könnten jetzt wieder jedes Wort extra betonen, wo ihr weder anbeten werdet oder wo ihr nicht mehr werdet. Es würde nichts nützen. Die Frau wäre jetzt auf dem Trip ins Religiöse, um jeden Pfarrer, um jeden geistlichen Hoch- oder Merkwürden zu beruhigen. Und dann sagt ihr Jesus, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir kennen auch den nicht, zu dem wir beten. Was wir als Heiden opfern und geopfert haben, opfern wir den Dämonen. Unsere Zeit, unsere Gebete und alles andere auch. Wir kennen den nicht. Der Vater muss uns zum Sohn gezogen haben und er muss uns begegnet sein. Und auch nach Jahren Christentum ist es immer noch so, dass wir irgendwie sagen können, wir kennen dich noch nicht so, weil wir immer noch mutmaßen, er ist ein Prophet, er ist der Richter, er ist alles Mögliche, aber so wie er wirklich ist, kennen wir ihn immer noch nicht und lernen ihn doch die ganze Zeit kennen. Und schreiten von Gnade zu Gnade, wann wir bußfertig weitergehen, weil wir ihn kennenlernen als den Herrn, den Retter, den Heiland, den Erlöser, in den Nöten, auch als den Werkmeister. Seine wunderbare, herrliche Art haben wir von Anfang an vielleicht gar nicht einmal kennenlernen wollen. Wir waren ja zufrieden mit der Errettung von Sünden, haben uns zurückgelehnt und haben gesagt, so, jetzt ist es gut, es war aber nicht gut, es hat nicht gereicht. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir interpretieren in Christus jahrelang, vielleicht jahrzehntelang ein falsches Bild, vermitteln das sogar noch anderen, statt sie zu Jesus zu führen, zu dem lebendigen Sohn Gottes, dass sie ihn kennenlernen, verbreiten wir Lehren, nichtige Dogmen, Eindrücke, Zeugnisse und machen Jesus klein. Reden nicht vom Allerverachtetsten und Unwertesten, der er geworden ist. Reden nicht von dem, dass ihm alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Haben unser kleines Christentum in einem taschenlangen Kegel mitten in dem gleißenden Licht der Herrlichkeit des Sohnes Gottes und verkündigen das. Können auch nicht anders. Sollten uns aber beugen vor ihm, wie Paulus zu Damaskus, und sagen, Herr, wer bist du? Es kommt dieser Moment jetzt gleich in diesem Text, den ich heute mit 70 Jahren als den beeindruckendsten mitgenommen habe. Ich bin's, ego eimi. Ich bin's, der mit dir redet. Das ist es, was ich jahrzehntelang erlebt habe, bei all meinen Sünden, bei all meiner Halbherzigkeit, bei allem Heuchlertum, bei allem fleischlichen Christentum, bei allem Leben in dieser Welt. Er ist es jeweils geblieben, der ich bin's, der mit dir redet. Und vielleicht können wir das heute mitnehmen aus dieser Predigt. Ich bin's, der mit dir redet. Denn jetzt geht es so weiter. Der Herr sagt aber, die Stunde kommt und ist schon da. Ein Punkt, über den man nachdenken sollte, wo die wahren Anbeter dem Vater im Geist und in Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Und jetzt kommt ein Satz. Ich weiß ja nicht, wie du die Frau siehst, das Bild dieser Frau, es ist auch nicht so wichtig. Aber jeder von uns hat ja eine gewisse Vorstellung von dieser Situation dort. Wir können ja gar nicht aus, wir machen uns wieder ein Bild, was wir nicht sollten, es bleibt uns aber nichts anderes übrig. Wir sehen diese Frau, die hat 5 Männer gehabt, die hat jetzt einen 6. Wie auch immer.
Aber der Unterschied, der hier besteht zwischen einer Frau, die zu Mittag um Wasser kommt, und dem Herrn, dem Erstgeborenen vor aller Schöpfung, dem, durch den die Erde gemacht ist, die ganze Schöpfung gemacht ist, der geliebte Sohn des Vaters ist, ist ein derartig gewaltiger. Der Unterschied zwischen ihm und mir ist überhaupt noch größer als mit der Frau. Jesus Christus war ja der Erste auf dieser Welt, der den Frauen überhaupt die ihnen zukommende Rolle zugestanden hat, der sie nicht unterdrückt hat, der sie nicht behandelt hat wie ein Vieh, das über die Jahrzehnte und Jahrhunderte davor passiert ist. Jesus Christus war der Erste, der den Frauen und damit auch dann das Christentum, dass die Frauen endlich einmal zu dem kommen hat lassen, was sie vor Gott sein sollen. Und jetzt sagt dieser Sohn Gottes, der König der Könige, der hier auf Erden wahrhaftig in einem unvergleichbaren Understatement gewandelt ist, der allerverachtetste und unwerteste geworden ist, um unseretwillen, um unter uns hineinzukommen und uns zu tragen, er, der Höchste, der Schönste, der Herrlichste, sagt zu dieser Frau, die am Brunnen steht, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja, was ist denn das? Warum sagt er zu dieser Frau, Gott ist Geist? Der geht mit ihr nicht anders um, als mit dem hochgelehrten Lehrer der Rabbiner, dem Nikodemus. Er sagt zu dieser Frau, die hierher kommt, um Wasser zu schöpfen, um nicht gesehen zu werden, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Das muss man sich einmal überlegen, dieser gewaltige Unterschied eines Menschen zu dem lebendigen Gott, und der erklärt mir, in dem Fall dem kleinen Schriftsetzer, aus dem nie etwas anderes geworden ist, der auch nichts anderes wollte, aus diesem Handwerker. Gott ist Geist. Ja, was fange ich denn damit an, mit meinem Eimer in der Hand? Man sieht, wie der Herr die Frau achtet, als die, die zu retten ist, was der Vater ihm aufträgt. Er sagt zu dieser Frau, Gott ist Geist. Da ist ein himmelhoher Unterschied in dieser Begegnung, in diesem Gespräch, zwischen dem, was wir uns vorstellen und was da passiert. Er sagt zu der Frau, die was soll, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und jetzt passiert das nächste Wunder. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt. Im Herzen dieser Frau muss mindestens das Wissen und das Verlangen gewesen sein, der Messias kommt. In meinem ganzen Desaster, mit meinen ganzen Problemen, mit meinen ganzen Zwischenmenschlichen, mit meinen ganzen Partnerschaften, mit dem ganzen Dreck und dieser Sündenkette, die ich hinter mir herschleppe, der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Und jetzt kommt ein Satz, den gibt es nur zweimal. Einmal bei den Blinden in Johannes 9, zu dem sagt Jesus, glaubst du an den Sohn Gottes? Und der Blinde antwortete und spricht, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Eine ähnliche Situation, ein Mensch, der vorher nichts gesehen hat, dem sagt der Herr, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Und auch hier, sie sagt, wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Und dann sagt er, ich bin's, der mit dir redet. Das gibt es kein drittes Mal im Evangelium. Zu diesen beiden Menschen sagt der Herr von sich aus, ich bin's, der mit dir redet. Und dann kommen die Jünger und verwundern sich, dass er mit einer Frau redet. Die Jünger haben ja bis zur Kreuzigung nicht verstanden, worum es geht. Im Punkt der Kreuzigung und Auferstehen. Der Herr Jesus hat es ihnen mindestens viermal erklärt. Sie haben es nicht verstanden. Die Einzige, die es verstanden hat, wie man annehmen darf, ist die Maria zu Bethanien, die zu Jesu Füßen sitzen geblieben ist, die ihn zu seinem Begräbnis gesalbt hat. Weil sie die Einzige war, die zugehört hat, wirklich zugehört hat von Herzen. Die Jünger haben auch zugehört, aber sie haben es nicht verstanden. Sie verstehen auch hier nicht, warum er mit einer Frau redet. Jesus erklärt ihnen dann, dass er das tut, was der Vater ihm aufgetragen hat und wozu er gesendet ist. Das ist seine Freude mit dir, dahin zu kommen, das ist seine Speise damals gewesen und auch heute mit dir dahin zu kommen, dass du bei ihm bist, gerettet bist, in Christus bist, in seinem Leib bist und für dahin nicht verloren gehst und sein Leben in dir hast, das bis ins ewige Leben geht. Das ist seine Speise. Aber die Jünger verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Und was macht die Frau jetzt? Sie lässt ihren Krug stehen und geht in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Oft habe ich über diesen Satz nachgedacht. Alles gesagt scheint ja nicht zu sein. Wenn der Herr mit mir zu reden beginnt, was ich getan habe, und mir alles sagt, dann vergehe ich. Er hat ja dort nur von den 5 Männern gesprochen. Mehr wissen wir hier nicht. Aber scheinbar reicht das für sie, um den Menschen in der Stadt, die sie vorher scheut und zum Mittag in der ärgsten Hitze zum Brunnen geht, hinzugehen und ihnen zu sagen, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Das ist ihr Zeugnis. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Wie viele Christen schleppen weiter etwas mit, wovon sie meinen, dass ihnen dazu nichts gesagt worden ist? Vielleicht lesen sie über die Verse drüber oder ignorieren sie, scheuen diese Worte Gottes, die er ihnen sagt. Auch mir ist das nicht unbekannt. Das macht ja den Sünder aus, dass er sich nicht alles sagen lassen will. Und so hängt er dann weiter auf beiden Seiten. Das ist gefährlich. Alles gesagt, alles, das ist es, was mich ausmacht. Das mich ausmacht, dass nichts, das absolute Nichts vor Gott, das nichts aufzuweisen hat, als dieses alles. Das ist alles Schlechte, was in mir ist. Da ist nichts Gutes, das in mir wohnt. Und Gott sagt, alle Menschen sind Lügner. Nur er allein ist wahrhaftig. Jetzt will er solche, die ihn so anbeten, in Wahrheit. Ja, da knie ich und bin verzweifelt. Ja, hier kniet der Lügner vor dir. Und jetzt steht auch der Lügner vor euch. Wahrhaftig ist nur einer. Und jetzt ist die Frau in diesem Zustand, dass sie von sich aus nichts mehr ist. Weil um ein Leben zu führen, wo ich hintereinander 5 Männer habe, haben will, haben muss, da muss ich ja etwas darstellen, da muss ich jemand sein wollen, aber nicht für Gott. Die Sünde ist ja, wie der Herr sagt, dass sie nicht glauben an mich, dass sie nicht abhängig sind von mir, sondern selber leben. Da muss ich ja jemand sein, der meint, das stehe mir zu. Auf jeden Fall bin ich daran beteiligt und ich bin an jedem Wort beteiligt und ich werde ja auch für jedes Wort Rechenschaft geben müssen. Und erst wenn ich erfahren habe, dass er für mich gestorben ist, der mit mir redet, für meine Sünde, für meine Abtrünnigkeit von Gott her, für mein Ich-Leben, für mein Eigenleben, für mein eigenes Herrschen in der Familie, was ich jahrelang gemacht habe, für mein Vernachlässigen meiner Kinder und Enkel, für mein falsches Verhalten in jeder Hinsicht, für meine Geldgier, Sexsucht oder Ehrsucht, in einem von diesen 3 Punkten oder in mehreren davon hat es uns ja fast alle. Und ich gehe zu den Leuten und sage, da ist einer, der mir gesagt hat, alles, was ich getan habe, schaut, ob dieser nicht der Christus ist. Da kommt die Reaktion, da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Die einen vielleicht aus Neugier, die anderen vielleicht sogar aus Bosheit, weil sie die Frau verachten. Ich weiß es nicht. Sie kommen zu ihm und das Ende ist, dass sie ihn bitten, dass er bei ihnen bleibt und er bleibt 2 Tage dort. Wunderbare Sache. Er geht nicht fort und geht seines Weges, er bleibt 2 Tage dort und diese 2 Tage, die werden es in sich gehabt haben, er schweigt ja nicht. Und dann steht da, aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage dort, und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen.
Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Ja, wie kommen denn die Samariter, dieses von den Juden verfluchte Mischvolk, dazu zu erkennen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist, in diesem Ort Sichem, mit dieser geschichtsträchtigen Last? Es ist geistlich logisch. Es ist zu erwarten. Diese Menschen greifen nach dem Heil. Sie haben den Retter der Welt, den Christus, bei sich 2 Tage lang und glauben nicht mehr an der Rede dieser Frau. Und das sagen sie ihr auch. Und die Frau wird dadurch automatisch klein gemacht. Wir glauben nicht mehr um deiner Rede willen. Kein Mensch muss glauben um meiner Rede willen. Kein Mensch muss sagen, und es ist passiert öfter, da diese Predigt, die hat mir jetzt geholfen. Es ist ein Graus, wenn die Leute die Rede eines Menschen gut finden. Es ist nicht gut. Ich bin's, der mit dir redet, sagt der Herr in diesem Schriftabschnitt. Und der fängt an damit, als der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass er mehr Jünger mache, da geht er weg, da geht er dorthin, wo er nichts gilt. Und hier die Frau führt die Menschen zu Jesus und ist nichts. Wie Albert Knapp in seinem Lied schreibt: Heiland, deine größten Dinge beginnest du still und geringe. Was sind wir Menschen, Herr, vor dir? Nichts. Und doch geliebt. Und doch hat er sich aufgemacht. Vor Grundlegung der Welt bereit erklärt, das Lamm Gottes zu werden, das geschlachtete Lamm für uns, für diese Frau, die mit einem Mann gelebt hat, vielleicht Jahre oder Monate oder Wochen oder einen Tag, mit dem zweiten Mann, mit dem dritten Mann, mit dem vierten Mann, mit dem fünften Mann, lauter verschiedene Charaktere auf der Suche nach einem befriedigenden Leben, nach einem kleinen Glück. Und sie erreicht es nicht. Alles zerfällt. Die ist sie selber schuld, sind die anderen schuld. Das ist jetzt egal. Der sechste Mann ist nicht ihr Mann. Und diese Frau begegnet dem lebendigen Wort Gottes in dem lebendigen Sohn Gottes. Und ihr Herz wird gesund. Sie glaubt. Ich habe mich öfter gefragt, was war denn später? Was wäre denn, wenn man 2 Jahre später dort vorbeigekommen wäre? Bei einem Christen ist es ja so, du musst einmal nach 3 Jahren schauen, was ist denn geworden? Es ist eins der ersten Worte in der Bibel, im ersten Buch Mose. Was wurde denn aus Adam? Aus Adam wurde Seth. Was wurde aus Abraham? Aus Abraham wurde Isaak. Was wurde aus Isaak? Es wurde Jakob. So steht es im hebräischen Urtext, sinngemäß. Was wurde denn aus dir? Wie lange bist du schon, wie du sagst, bekehrt? 1 Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, 20 Jahre, was ist denn geworden aus dir? Der alte Griesgram? Je älter, umso härter. Was ist denn geworden aus deiner Missgunst anderen gegenüber? Was ist denn geworden aus deinem Ich? Kannst du dich für mitgekreuzigt halten? Für Tod der Sünde? Dass Christus leben kann in dir? Dass du in einem neuen Leben wandelst, im Leben aus Christus vor Gott, dass du auch nicht vorwirfst, dass du auch Menschen begegnest in dem gleichen Sinne, wie der Vater den Sohn gesandt hat, weil du vom Sohn gesandt bist. Es ist eine innere Speise, wenn Menschen zu Christus geführt werden. Suchst du nach 5 Jahren, 2 Jahren, 3 Jahren das Seine? Oder fällt über uns das Urteil, sie suchen alle das Ihre und nicht das, was Christi Jesu ist? Was ist denn geworden, wenn man jetzt in Sichem vorbeigekommen wäre, 2 Jahre später, und die Menschen befragt hätte? Gut, es war noch vor Jesu Kreuzigung und Auferstehung. Aber heute in den Gemeinden, was ist denn geworden? Tradition oder lebendiger Glaube? Hängst du völlig von Christus ab oder hast du es dir gerichtet? Bist mehr oder weniger christlich-religiös geworden. Wie herrschst du denn in der Familie? Wie bist du denn den Eltern gegenüber? Was ist denn passiert? Ist das Wesen des Christus in dir zum Ausdruck gekommen? Oder ist alles nur noch schlimmer geworden? Dann wäre es Zeit, wieder mal eine Begegnung zu erbitten mit dem, der mit dir redet. Er redet ja ununterbrochen mit uns, so steht es im 5. Mose. Dort steht, Gott redet mit den Menschen und sie bleiben am Leben. Das ist wesentlich. Vergessen wir das nicht. Er redet mit den Menschen und sie bleiben am Leben. Er redet heute, er redet mit dir, er redet im Bett mit dir, er redet beim Aufstehen mit dir, er redet zu dir.
Aber hast du noch Ohren zu hören? Oder haben die Sorgen des Alltags das alles erstickt? Gehen wir ein Stück weiter, gehen wir hinüber in die Ewigkeit. Werden wir die Frau dort treffen? Werden wir die Menschen aus diesem Ort treffen? Es wäre zu wünschen. Ja, es wäre zu erwarten. Wir können hier nicht spekulieren, aber was ist denn geworden? Das ist wesentlich. Wie der kleine Samuel sagt, rede, Herr, dein Knecht hört. Bleiben wir in dieser Stellung, auf diesen Knien, wo wir nicht abschweifen in unseren Gedanken. Wir wissen, wie schwer das oft ist. Der Teufel schießt ja dort seine pfarrigen Pfeile. Bleiben wir am Wort Gottes. Darf das Wort Gottes zu uns reden? 5 Männer hast du gehabt. So und so viel hast du gehabt an finanziellen Mitteln und hast nie den Armen gegeben. So und so viel Zeit hast du gehabt, aber nie für Christus und nie für die anderen. Was haben wir denn gehabt? Und das, was wir jetzt haben, ist nicht unser Teil, weil es Christus gehört. Mein ist alles Silber, mein ist alles Gold, sagt der Herr. Und die Zeit? Ich bin's, der mit dir redet, sagt der Herr. Wir haben ja heute viele Konferenzen, auch Videokonferenzen und alles Mögliche, aber wir sollten bei dem Gedanken bleiben. Wir sollten das Ohr haben. Wir sollten sagen, Herr, gib mir das Ohr, gib mir 2 Ohren, dass ich hören kann. Gib mir ein Herz, das hören will. Weil du sagst ja, ich bin's, der mit dir redet. So viele Stimmen dringen heute auf uns ein, aus den Medien und überall.
Auch aus unserem Inneren.
Und auch von unten. Bitte, konzentrieren wir uns auf diese Bitte. Herr, rede. Dein Knecht hört. Bleib dabei, dass du zu mir sagst, ich bin's, der mit dir redet, denn alles andere wird mich wegführen von dir. Weg vom schmalen Weg. Weg aus deinen Fußtapfen hinter dir her. Weg vom Saum deines Kleides. Ich muss an dir bleiben. Du bist es, der mit den Menschen redet und sie bleiben lebendig. Nehmen wir das heute mit. Ich bin's, der mit dir redet, sagt der Herr.